Guten Tag, liebe Kontrafunkhörer. Wir schreiben heute Mittwoch, den 24. Juni 2026 und ich darf Sie durch die nächste Stunde begleiten. Kontrafunk aktuell mit folgenden Themen. Ein Tag nach Übergabe der Rentenreformempfehlungen an die Bundesregierung, Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung bewertet die politischen Überlebenschancen der Empfehlungen. 4 Jahre nach seiner Verurteilung in Sachen Corona-Maskenpflicht, warum der Staufener Allgemeinmediziner Dr. Thomas Kölken hofft, in der jetzt laufenden Berufungsverhandlung vom Vorwurf der wissentlich falsch ausgestellten Maskenbefreiungsattests für angeblich nicht kranke Patienten freigesprochen zu werden. Nach dem Anlaufen von Citizen Vigilantes in den USA, dass der migrationskritische Film von Regisseur Uwe Boll in Deutschland bisher keine Altersfreigabe bekommt und deshalb nicht gezeigt werden darf, kommentiert Markus Fahlefeld. Nach dem Ärger mit privaten Fahndungsbildern von dreisten Eierdieben, der Schweizer Nationalrat Lukas Reimann erläutert, bei welchen Straftaten die private Veröffentlichung unverpixelter Täterbilder von Überwachungskameras künftig straffrei bleiben sollte. Am Mikrofon Silke Hasselmann, herzlich willkommen. Kontrafunk aktuell und im nächsten werden wir uns mit einem Satz beschäftigen, den Sie alle schon gehört haben, gelesen haben, mehrfach. Die Rente ist sicher. Das ist ein berühmter Satz, erstmals geäußert durch den damaligen Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Norbert Blüm im Bundestagswahlkampf 1986, also vor 40 Jahren. Er wiederholte ihn 1997 in einer Parlamentsdebatte über die damalige Rentenreform. Gestern nun griff der aktuelle deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz das Postulat seines CDU-Parteifreundes Blüm auf, als er sagte, das Paket erfüllt 2 Ziele, die Rente bleibt sicher und die Lasten werden gerecht verteilt. So Merz zu den Reformempfehlungen der Rentenkommission, über die ich nun mit Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung spreche. Ihnen einen guten Tag nach Dresden.
Ja, hallo auch.
Herr Professor Ragnitz, Sie lesen die 33 Reformempfehlungen, die an die Bundesregierung gegangen sind. Sie hören Friedrich Merz sagen, dass die Rente sicher bleibt und denken was?
Naja, die Rente bleibt sicher, ja, das schon. Die Frage ist halt immer, wie hoch die Rente dann ist und ob das dann eben tatsächlich ausreicht, eben den Lebensstandard im Alter zu sichern. Also die Kommissionsvorschläge, die da jetzt vorgelegt worden sind, versuchen langfristig eben dieses Ziel zu erreichen. Aber wie auch schon mehrfach in Medien kommentiert worden ist, es führt zu Belastungen für alle Beteiligten. Also so gesehen, ja, die Rente bleibt sicher. Das Rentenniveau könnte auch sogar steigen. Aber trotzdem führt es auch zu zusätzlichen Kosten für die Beschäftigten bzw. die Arbeitgeber. Und vor allem ganz kurzfristig hilft das Ganze nichts, weil dieses Konzept zielt wirklich auf die sehr, sehr lange Frist ab. Also die Alterssicherungskommission betrachtet da grundsätzlich halt Zeitraum bis 2050 und nicht so sehr für die 30er Jahre, wo die großen finanziellen Lasten auf uns zukommen.
Nun hat Friedrich Merz ja auch eine gerechte Lastenverteilung versprochen. Er hat gesagt, kein Bürger müsse sich Sorgen machen. Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung würden sinken. Und spätestens jetzt, denke ich mir, stellt sich die Frage nach dem Wahrheitsgehalt. Denn die Beiträge würden erst einmal doch um 2% steigen. Oder was übersehe ich?
Naja, Sie haben schon recht. Also die Kommission hat da in ihrem Bericht hinten tatsächlich so eine Reihe von Grafiken drin, die das eben belegen. Und da sieht man halt, wenn man sich jetzt nur den Beitragssatz für die Rente im Umlageverfahren anschaut, da sieht man ja, ab 2035 ungefähr würde er dann tatsächlich auch leicht sinken. Aber da kommt ja eben noch dieser Beitragssatzanstieg drauf, der eben dadurch bedingt ist, dass man halt jetzt eben eine zusätzliche ergänzende Altersvorsorge durch so einen kapitalgedeckten Beitrag da eben machen muss. Und tatsächlich führt das dann dazu, dass auch nach den Rechnungen der Kommission der Beitragssatz insgesamt von jetzt 18,6% auf über 22% Mitte der 30er Jahre steigt und auf diesem Niveau dann, naja, mehr oder minder konstant gehalten wird bis 2050.
Was halten Sie denn grundsätzlich von dieser Säule der kapitalgedeckten Altersvorsorge innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung?
Na, das ist schon im Grunde vernünftig, weil wenn man jetzt so einen Kapitalstock da aufbaut, führt das natürlich dazu, dass das über Zinseszinseffekte sich dann zunehmend aufbaut und dann irgendwann auch tatsächlich die umlagefinanzierte Rente auch stabilisieren bzw. erhöhen kann. Da sieht man halt in diesen Rechnungen der Kommission, naja, inklusive dieses Kapitalbeitrags würde es darauf hinauslaufen, dass das Rentenniveau von jetzt 48% für Neurentner in 2040, sage ich mal, auf immerhin 48,5% steigen könnte, während ohne diese ganzen Reformen man sonst eigentlich einen Rückgang auf 46,5% hätte erwarten müssen. Also so gesehen, ja, führt das dazu, dass halt das Rentenniveau insgesamt dann steigt, aber es wird natürlich dann erkauft durch die zusätzlichen Beiträge, die da jetzt von den Erwerbsfähigen dann geleistet werden müssen.
Was denken Sie, das ist jetzt natürlich spekulativ, aber wenn es denn so kommt, dass diese kapitalgedeckte Säule dazu kommt, dann wird sich die Bundesregierung, dann werden die entsprechenden Gremien sich natürlich überlegen müssen, ja, wo genau dürfen wir denn investieren, das Geld, was wir über die Beiträge einnehmen, damit es sich am Kapitalmarkt verzinst und quasi vermehrt. In welche Industrien darf das Geld gehen? Also dürfen wir quasi unsere Rente mithilfe der Rüstungsindustrie oder müssen wir die Rente mithilfe der Klima- und Umweltindustrie sichern? Was erwarten Sie da an Diskussionen?
Nein, die Diskussionen werden schon in die Richtung gehen, dass man da solche Vorgaben für die Anlagestrategie da irgendwo im politischen Raum festlegen wird. Aber die Kommission sagt dazu ganz klar, nee, das soll halt aus dem politischen Geschäft weitgehend rausgenommen werden. Und die Anlagestrategie dieses Fonds soll halt durch einen unabhängigen Beirat oder Ähnliches dann irgendwie festgelegt werden und strikt renditeorientiert sein. Und sich dann eben nicht konzentrieren allein auf Deutschland, weil hier muss man erwarten, dass halt die Renditen allein schon aufgrund des Arbeitskräftemangels tendenziell schwach ausfallen werden, sondern man muss es global machen. Also, dass man auch von den positiven wirtschaftlichen Entwicklung in anderen Teilen der Welt irgendwo profitieren kann. Darüber hinaus muss man dann natürlich eine sehr, sehr breite Diversifizierung hinkriegen. Also heißt auf sehr, sehr viele verschiedene Branchen das Ganze aufteilen, um eben zu verhindern, dass halt Kursverluste beispielsweise in einem Markt oder in einer Branche dann ja sich niederschlagen in eine geringere Rendite des gesamten Kapitals. Das heißt, da muss man insgesamt sehr, sehr breit irgendwie anlegen und nach Möglichkeit eben auch nicht allein in Deutschland oder der Europäischen Union, sondern sonst wo, einfach weil anderswo halt die wirtschaftliche Dynamik und damit auch die Dynamik der Aktienmärkte tendenziell höher ausfallen wird als hier in Deutschland.
Die Kombination aus Beitragsfinanzierung und dann einer kapitalgedeckten Säule ist ja als Idee nicht wirklich tauffrisch. Also ein Blick in die Schweiz oder nach Schweden zeigt das und wie es funktionieren kann. Und in Deutschland orientiert sich die AfD in ihrem Parteiprogramm schon seit längerem daran, bekam bisher vor allem im Bundestag aber regelmäßig hämische Kommentare für ihre Rentenvorschläge. Wie bewerten Sie folgende These? Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission empfiehlt ihrem Auftraggeber im Prinzip das AfD-Rentenkonzept.
Naja, die AfD sagt ja im Grunde, naja, über die umlagefinanzierte Rente will man erreichen, dieses Absicherungsniveau von 70% zu bekommen. Das, was die Kommission vorschlägt, da taucht diese Prozentzahl, 70% auch auf, ganz am Anfang, als langfristiges Ziel, dann aber eben als Gesamtsicherungsniveau, ausgehend von der umlagefinanzierten Rente, der verpflichtenden kapitalorientierten Rente, darüber hinaus private Vorsorge und darüber hinaus auch noch Betriebsrenten. Wenn man das alles irgendwie zusammennimmt, ist das dann doch sehr viel breiter als das, was die AfD sich da vorgestellt hat bisher.
Wenn wir uns die Kommentare anschauen, die Linke beispielsweise schaut sich die Empfehlungen an und prophezeit steigende Altersarmut, weil, wie sie sagt, die Statistik der Lebenserwartung, und daran soll künftig auch das Rententhema geknüpft werden, die Statistik der Lebenserwartung sage nichts über die Erwerbsbiografien der Menschen aus. Was sagen Sie zu diesem Einwurf?
Das ist jetzt das Problem, dass sich halt alle möglichen Gruppen so kleinere Elemente daraus picken und dann daran rumkütteln. Also das Konzept der Alterssicherungskommission ist quasi als Gesamtpaket zu verstehen. Und da gibt es dann halt Maßnahmen, die halt unter anderem dann eben auch dazu beitragen sollen, Altersarmut irgendwie zu vermeiden, indem man dort verbesserte Möglichkeiten der Grundsicherung im Alter vorsieht, dass man insgesamt dann eben die Erwerbsminderungsrenten beispielsweise verbessert. Also auf diese Art und Weise versucht man dort eben, dass möglichst sämtliche Problemstellungen da auch tatsächlich mit abzugreifen und jetzt zu sagen halt, naja, dieser eine Punkt ist aber irgendwie meinetwegen ungeeignet, weil das Altersarmut begünstigen könnte, das würde dann übersehen, dass halt andere Punkte dem dann auch wieder entgegenwirken. Also wie gesagt, das Ganze muss man in seiner Gesamtheit eben betrachten und dann sind, glaube ich, die Vorschläge insgesamt schon recht ausgewogen. Was sie aber nicht leisten, ist halt diesen starken Kostenschub, den wir bekommen werden, in den 30er Jahren irgendwie abzumildern oder zu beseitigen. Der wird so oder so dann trotzdem stattfinden.
Zumindest gestern noch hatte Kanzler Merz ja erklärt, wir sind uns in der Koalition einig, dieses Paket vollständig umzusetzen. Er hat mehrfach darauf hingewiesen, in Gänze müssten diese Vorschläge in geltendes Recht gesetzt werden. Die zuständige Fachministerin Bärbel Baas von der SPD sieht auch viel Gutes in dem Rentenreformpaket, spricht aber von genauem Angucken und von Ausgestalten im Gesetzgebungsprozess. Die ersten SPD-Abgeordneten haben schon erklärt, dass sie nicht an eine 1:1-Umsetzung glauben. Meine Frage an Sie, worauf meinen Sie, können sich die Unionsparteien und die SPD rasch verständigen und welche Empfehlungen werden Ihrer Meinung nach wohl nicht überleben?
Naja, als ich gestern die Frau Baas gehört habe, hatte ich auch diesen Eindruck, naja, sie ist ja deutlich zurückhaltender als der Merz und sagt halt irgendwie, naja, wir müssen darüber reden und politisch entscheiden. Widerspricht eigentlich dem Vorschlag der Kommission insgesamt. Also ich vermute, es wird da größere Diskussionen tatsächlich über das Renteneintrittsalter geben. Es wird möglicherweise dann auch Diskussionen über die jetzt vorgesehene Differenzierung des Rentenniveaus zwischen Bestandsrentnern, also welchen, die bis 2031 schon in Rente gegangen sind auf der einen Seite und den Neurentnern auf der anderen Seite geben, also die, die ab 2032 in Rente gehen werden. Da sieht die Kommission nämlich so eine Differenzierung vor, halt die Bestandsrentner werden schlechter gestellt als die Neurentner und ich glaube, das ist auch etwas, wo man politisch wohl nochmal einen gewissen Streit zu erwarten hat.
Und wo dürfte es schneller gehen?
Naja, was ich erwarte, ist, dass halt tatsächlich diese Einigung auf diesen kapitalorientierten Beitrag der Rente geben wird. Da glaube ich schon, dass das kommen wird. Darüber hinaus sowas wie Abschaffung der Rente mit 63 vermute ich, dass das inzwischen auch mehr oder minder durch ist. Also sieht man auch bei der SPD, also bei der CDU sowieso, sieht man halt, dass das insgesamt dann die damals gewünschten Ziele nicht erreicht hat und zu enormen Kosten führen wird. Also ich glaube, das sind die beiden Punkte, wo man sich relativ schnell einigen kann.
Ich würde Sie gerne noch nach den Minijobs, die künftig versicherungspflichtig werden sollen, fragen. Was denken Sie da? Geht das durch?
Also Minijobs sollen nicht abgeschafft werden. Das wird in der öffentlichen Diskussion halt immer irgendwie so dargestellt. Läuft eigentlich darauf hinaus, Minijobs soll man eben auch sozialversicherungspflichtig machen. Und da glaube ich schon, dass das dann irgendwie tatsächlich auch durchkommt. Das verteuert zwar irgendwie Minijobs, mag dann dazu führen, dass halt die Arbeitsnachfrage nach solchen Jobs vielleicht ein bisschen zurückgeht. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das nicht der große Streitpunkt ist.
Letzte Frage. Deutschland, sagen viele, könnte sich niedrigere Rentenbeiträge oder zumindest stabile und zugleich höhere Rentenansprüche leisten, wenn die Politik die gesetzliche Rentenversicherung nicht ständig für versicherungsfremde Leistungen plündern würde. Was sagt die Rentenkommission eigentlich zu diesem Thema?
Naja, sie hat tatsächlich einen Punkt da drin, nämlich wo sie sagt, halt, naja, die ganzen versicherungsfremden Leistungen, die sollen künftig über Steuern gezahlt werden, nicht mehr über die Rentenversicherung. Derzeit ist es nicht ganz klar, wie hoch denn diese versicherungsfremden Leistungen sind. Es gibt also Schätzungen, dass sie irgendwie zwischen 60 und 120 Milliarden Euro liegen, während der Bundeszuschuss bisher nur 80 Milliarden ausmacht. Das heißt, wenn diese höhere Zahl dann stimmt, würde es bedeuten, 40 Milliarden laufen tatsächlich über die Beitragszahler. Ja, und da schlägt die Kommission ganz eindeutig vor, den Bundeszuschuss so umzugestalten, dass er die versicherungsfremden Leistungen komplett abdeckt. Würde natürlich dann dazu führen, dass halt der Bund letzten Endes dafür zahlen muss. Da wird es also wahrscheinlich politisch auch nochmal Diskussionen geben, weil die entsprechenden Mehrausgaben, die dann da anfallen würden, naja, muss man entweder durch Einsparungen an anderer Stelle finanzieren oder eben durch entsprechende Steuererhöhungen. Da wird der Herr Klingbeil nochmal gefordert sein, da ein gescheites Konzept vorzulegen.
Ja, wenn man mal sagt, der Bund muss dann zahlen, das sind letzten Endes dann doch Steuerzahler, ne?
Ja, das muss man sehen. Also alles, was man hier macht, ist letzten Endes etwas, was halt ja kein Staatsgeld ist. Und das Geld des Staates ist das Geld, was die Steuerzahler oder allgemeiner gesehen Steuer- und Beitragszahler ihnen geben. Und Steuer- und Beitragszahler sind überwiegend die erwerbsfähige Generation, also die Jüngeren. Die müssen also auf jeden Fall dafür dann zahlen.
Die gesetzliche Rente in Deutschland bleibe sicher, meint Bundeskanzler Merz, und will dafür alle Empfehlungen der Rentenkommission in geltendes Recht umsetzen. Darüber habe ich mit Professor Joachim Ragnitz vom IFE-Institut für Wirtschaftsforschung in Dresden gesprochen. Ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche noch einen guten Tag.
Ja, vielen Dank, Frau Hasselmann.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu den staatlich verordneten sogenannten Corona-Schutzmaßnahmen, die sich am längsten gehalten haben, gehört die Maskenpflicht. Ob in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz, von der war in den Jahren 2020 bis 2023 nur befreit, wer ein entsprechendes medizinisches Attest vorweisen konnte. Das wiederum musste von einem Arzt ausgestellt sein, und zwar ausdrücklich nach einer persönlich durchgeführten medizinischen Untersuchung. Allein in Deutschland wurden bis Herbst 2024 über 1000 Strafverfahren im Zusammenhang mit tatsächlich oder vermeintlich falschen Maskenattesten abgeschlossen. Einige Verfahren laufen aber noch. Eines davon betrifft den Staufner Allgemeinmediziner Dr. Thomas Külken, den ich jetzt begrüßen darf. Ihnen einen guten Tag.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Herr Külken, zunächst mal zu Ihrer Geschichte. Wer hatte Sie eigentlich wann, wofür angezeigt?
Also primär hatte mich niemand angezeigt, sondern die Polizei der Region hatte den Auftrag, auf Demonstrationen, Wochenmärkten, überall, wo Menschen ohne Maske herumliefen, die Maskenatteste zu kontrollieren. Und dann war auffällig, dass mehr als man gedacht hat, auch von meinem Namen unterschrieben waren. Und dadurch hat dann die hiesige Polizeibehörde den Auftrag bekommen, diese Atteste zu sammeln. Die wurden dann auf den Demonstrationen fotografiert oder auch einbehalten. Und dann hatten die eine gewisse Summe zusammen und dann hat ein Untersuchungsrichter dann den Befehl gegeben, die Praxis zu durchsuchen. Und dann im Januar 2021, während der Sprechstunde, eine Patientin lag entkleidet auf der Liege, kam eine Mannschaft bewaffneter Polizisten in die Praxis und hat diese Durchsuchung angekündigt. Und im Lauf der Durchsuchung habe ich dann auch den Durchsuchungsleiter gefragt, was denn der Grund meiner Durchsuchung wäre, worauf er antwortete, da müsse man ja nur im Internet einmal schauen, was ich alles so auf Demonstrationen zur Maskenpflicht gesagt hätte. Und dann war eben diese Durchsuchung, dann Riesenpresse und Reaktionen überall. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ein Lehrer einer Schule aufmerksam wurde und das Gefühl hatte, er muss die Welt retten. Und er hatte in der Schule die Aufgabe, die Atteste zu kontrollieren von den Lehrern und auch von den Schülern. Und hat dann der Polizei gemeldet, da wären lauter Atteste von Menschen, die gar nicht krank seien. Und das war eigentlich die erste Denunziation in dem Sinne oder Anzeige. Er hat tatsächlich mich angezeigt in einem Stadium, wo eigentlich die Verfolgung eingestellt werden sollte. Das habe ich indirekt über die Polizei erfahren, dass das Verfahren eigentlich eingestellt werden sollte, weil man gesehen hat, dass der erste Vorwurf, unter dem man die Durchsuchung gestartet hatte, nämlich ich hätte die Patienten gar nicht gesehen, vor Ausstellen des Maskenattestes sich als falsch erwiesen hat. Man hat gesehen, alles war dokumentiert, es wurden Patienten verhört von der Polizei, die alle glaubhaft ausgesagt haben, dass sie tatsächlich in der Praxis waren. Und erst die Anzeige durch diesen Lehrer hat dazu geführt, dass dann das Verfahren doch nicht eingestellt wurde, sondern jetzt mit einem neuen Vorwurf, also nicht mehr dem Vorwurf, ich hätte die Patienten gar nicht gesehen, sondern jetzt mit dem neuen Vorwurf, dass die eben nicht krank genug gewesen seien, um einen Attest empfangen zu dürfen.
Herr Külken, wie viele Fälle sind letztlich zur Anklage gekommen?
Primär 13, dann 16 waren dann Verhandlungsmasse im ersten Anlauf am Amtsgericht in Staufen.
Sie sind dann 2022 angeklagt und in erster Instanz verurteilt worden zu 18.000 Euro Geldstrafe. Was haben denn die Richter als erwiesen angesehen?
Also im Grunde muss man es andersrum sagen. Der Gutachter, der medizinische Sachverständige, hatte die Aufgabe zu überprüfen, ob die Atteste in Ordnung sind oder nicht. Das war natürlich schon eine fragwürdige Sache. Aber er hat sich dann überlegt, ich kann ja mal schauen, was damals die Ärztekammern, Fachgesellschaften und so weiter Empfehlungen gegeben haben, welche Patienten mit welchen Beschwerden mit Sicherheit ein Anrecht haben auf ein Maskenattest. Und das waren sehr, sehr hochgeschraubte, schwere Erkrankungen, die selbst der Gutachter damals mündlich im Gericht so zusammengefasst hat, dass er gesagt hat, die sind so schwer krank, dass sie eigentlich die Wohnung gar nicht mehr verlassen können. Das heißt, er hat ein Raster entwickelt, durch das die Beschwerden meiner Patienten, aufgrund derer ich einen Attest ausgestellt habe, mit Sicherheit hindurchfallen musste.
Und das sind welche Beschwerden gewesen?
Im Wesentlichen entweder Verschlimmerung vorbestehender Erkrankungen wie Hauterkrankungen, Nervenerkrankungen, aber dann eben auch die klassischen Beschwerdebilder durch das Tragen der Masken, das heißt durch Rückatmung von CO2 mit Kopfschmerzen, Schwindel, Panikzuständen, Übelkeit, Unruhe, unkontrollierte Bewegungen und so weiter.
Wenn man sich mal den entsprechenden Straftatparagraphen anschaut, den 278 Strafgesetzbuch und die Strafbewährung, wenn man verurteilt wird, dann fällt einem auf, da sind Geldstrafen möglich, da sind aber auch bis zu 2 Jahren Freiheitsentzug möglich. Sie sind dann zunächst mal bei 18.000 Euro Geldstrafe gelandet. Was haben Sie damals gesagt? Gott sei Dank nicht in den Knast? Oder nein, diese 18.000, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren.
Also ich konnte das Urteil deshalb nicht akzeptieren, weil dieses Raster, was der Gutachter erstellt hat, irrelevant ist. Es hat in der Corona-Verordnung keine Angaben darüber gegeben. Da stand nur aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, da stand nicht, welche gesundheitlichen Gründe akzeptiert sind oder nicht akzeptiert und auch nicht, wie schwer die sein müssen. Das heißt, die Corona-Verordnung in Bezug auf diesen Punkt hat dem Arzt vollständige Freiheit gelassen, selber einzuschätzen, wie erheblich sind die gesundheitlichen Beschwerden, die der Patient hat, und sehe ich mich dann veranlasst, einen Attest auszustellen. Die Begründung der Richterin, dass ich eben durch das Raster des Gutachters hindurchgefallen bin, ist keine Begründung, die sich ableiten lässt von der Corona-Verordnung. Und da liegt der Fehler. Das heißt, es sind in keiner Weise falsche Atteste gewesen.
Nun will ich vielleicht für die Hörer noch mal kurz erklären, der Kontrafunk hat sich über die 4 Jahre seines Bestehens häufig mit dem Thema Corona, Pandemie, Umgang mit SARS-CoV-2, auch mit juristischer Verfolgung von Ärzten, von Patienten etc. befasst. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, es geht in diesem Fall bei falschen Maskenattesten um diesen Paragraphen 278 Strafgesetzbuch. Nach dem macht sich ja ein Arzt in Deutschland strafbar, wenn er wider besseres Wissen ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen ausstellt, und zwar zum Gebrauch bei einer Behörde oder bei einer Versicherungsgesellschaft. Klingt sehr kompliziert, aber wir erinnern uns, damals musste dann schon auch vieles vorgewiesen werden. So, darunter fielen seinerzeit auch ärztliche Attests zur Befreiung von der Maskenpflicht. Und wenn ein Arzt zu Corona-Zeiten gewusst hat, dass keine medizinischen Gründe für einen Maskenattest vorliegen, etwa weil er den Patienten gar nicht gesehen hat oder untersucht hat, dann hat der Arzt vor Gericht schlechte Karten. Es gab schon etliche entsprechende Verurteilung. Sie sind nun in Berufung gegangen gegen Ihre Verurteilung. Sagen Sie noch mal, welche besseren Karten glauben Sie heute in der Hand zu halten?
Also ich hatte im Grunde genau die guten Karten damals auch schon, aber sie wurden nicht akzeptiert. Es war wirklich eine Willkür, die da geherrscht hat, sondergleichen. Sie haben ja genau den Punkt angesprochen, es sind Ärzte verurteilt worden, weil sie nur auf Zuruf oder über E-Mail-Kontakt Atteste ausgestellt haben. Bei diesen Ärzten sind aber alle Fälle, wo der Arzt tatsächlich den Patienten gesehen hat in seiner Praxis und befragt hat, sind aus dem Verfahren herausgenommen worden, sodass eigentlich die Verurteilung solcher Kollegen Freisprüche für mich gewesen sind.
So, jetzt sind 4 Jahre seit der Verurteilung vergangen. Das Landgericht Karlsruhe hat die Berufungsverhandlung nun eröffnet. Sie hatten vorige Woche, habe ich gelesen, 2 Termine. 2 weitere stehen noch für Juli an. Was ist denn dort bisher geschehen?
Also dort ist bisher geschehen, dass gleich zu Anfang die Richterin uns einen Vorschlag gemacht hat. Vorausgegangen war, dass die Staatsanwältin mitgeteilt hat, die Staatsanwaltschaft habe ihre Berufung zurückgenommen, weil die Staatsanwaltschaft damals nach dem ersten Urteil auch in Berufung gegangen ist mit der Begründung, der Angeklagte habe keine Einsicht gezeigt und müsse daher höher bestraft werden. Das hat die Staatsanwaltschaft jetzt beim 2. Verfahren zurückgenommen. Das heißt, es stand nur noch das Urteil im Raum und die Richterin hatte gehofft mit ihrem Vorschlag, wir nehmen auch unsere Berufung zurück und berufen nur gegen das Strafmaß. Dann würde sie uns im Strafmaß entgegenkommen und würde auch dann darauf verzichten, die Zeugen, sprich meine Patienten, in ein scharfes Gehör zu nehmen.
Also so nach dem Motto, Herr Dr. Köken, 18.000 Euro ist ein bisschen viel, aber wenn Sie mit 3.000 einverstanden sind, dann können wir es auch gut beilegen. So ungefähr, ja?
Es wäre 1/3 bis 2/3 des bisherigen Strafmaßes gewesen. Also so dolle war dann auch die Reduzierung nicht. Aber es war mir eben ganz klar, ich würde, indem ich ein vollständig falsches Urteil anerkenne, nicht nur, man kann sagen, die Unwahrheit in der Welt selber, weil ich müsste mir ja dann meine Schuld eingestehen. Das heißt, ich müsste lügen. Es wäre eine Lüge zu sagen, ja, ich habe etwas falsch gemacht und bitte, bitte weniger Strafe, sondern ich müsste lügen und das heißt, ich würde meine Schuld anerkennen und würde gleichzeitig meine Patienten dann mit in ein schlechtes Licht rücken. Und allein dieser Gedanke, dass ich durch ein falsches Schuldanerkenntnis dann auch die Patienten in eine falsche Verdächtigung hineinbringen, nämlich sie sind dann ja an einem kriminellen Geschehen beteiligt gewesen, das war für mich ein Unding.
Also die bereits geladenen Patienten wurden bzw. werden noch gehört vor Gericht?
Die wurden am 2. Tag dann gehört und das war ein für mich sehr quälendes Erlebnis, weil vorausgegangen war unsere Ablehnung des Angebots des Gerichts. Und das hat die Richterin offensichtlich nicht sehr gefreut. Und sie hat dann in einer erschreckenden Schärfe die Patienten ausgefragt, bis dahin, wer ihnen den Tipp gegeben hat, zum Dr. Köken zu gehen, mit welchen Worten er ihnen diesen Tipp gegeben hat, wo sie ihr Attest vorgestellt haben und so lange gelöchert und gequält, bis sie eingestanden haben, dass das auf einer Corona-Demonstration gewesen ist. Das war sehr demütigend und es hat mir unendlich leid für die Patienten getan, dass sie durch dieses Fegefeuer hindurch mussten und zum ich weiß nicht wievielten Male erlebt haben, dass sie mit ihrem Maskenattest immer mit dieser Unterstellung zu kämpfen haben. Sie hätten eigentlich gar keine Beschwerden, das sei nur politische Ideologie, warum sie ihre Maske nicht tragen wollen.
Herr Köken, Sie haben in Ihrer Art zu praktizieren, aber auch durch die Anzeigen, durch die Medienberichte damals, durch die erstinstanzliche Verurteilung sicherlich Folgen zu gewärtigen. Wie hat sich das Ganze ausgewirkt?
Also die Kollegen sind in Schweigen gehüllt. Es gibt da kaum Kontakte. In den Patienten ist es so, dass 10-20% meiner Patienten in 2020/21 den Arzt gewechselt haben, also auch wegen meiner insgesamt kritischen Einstellung. Und es sind natürlich neue Patienten hinzugekommen. Und mein Anliegen war von Anfang an, und da bin ich auch in der Hauptsache natürlich Bhakti Wodak, aber dann auch im Klein-Klein, dem Bodo Schiffmann unendlich dankbar, sozusagen tagesaktuell Einblicke zu bekommen, was sagen die Zahlen wirklich aus, wie ist der wirkliche Stand der Dinge, sodass ich das immer auch gegenüber meinen Patienten vertreten konnte und auf der Höhe der Tatsachen gewesen bin. Das war für mich unendlich wichtig. Und dann war ein anderes Thema, dass natürlich die Patienten sehr bedrückt waren durch die emotional aufgeladene Massenstimmung, die sich ausgebreitet hat. Und da habe ich mich sehr bemüht und ich habe da einen Schwerpunkt auch meiner Arbeit gesehen, in diese massenpsychologischen Vorgänge mich hineinzuarbeiten und da ein Verständnis zu entwickeln, so dass ich das auch den Patienten vermitteln konnte, was aber sehr schwer war, weil diese Massenpsychologie wirklich zu verstehen heißt, den Mut zu haben, sich in Gemüter hineinzudenken, die mit Logik nicht zu erreichen sind.
Praktizieren Sie heute noch?
Ja, ich praktiziere noch und freue mich täglich von den Patienten zu lernen und am Leben teilzunehmen.
Berufungsverfahren vor dem Landgericht Karlsruhe im Gange, warum Dr. Thomas Külken hofft, vom Vorwurf des Ausstellens falscher Corona-Masken-Attests freigesprochen zu werden. Darüber habe ich mit dem Staufner Allgemeinmediziner gesprochen. Dr. Külken, vielen Dank dafür. Einen guten Tag und viel Erfolg vor Gericht.
Vielen Dank und alles Gute.
Kontrafunk aktuell, nun mit einem Blick hinter die Kulissen der deutschen Film- bzw. Filmüberwachungswirtschaft. Dass der gerade in den USA angelaufene migrationskritische Film von Regisseur Uwe Boll in Deutschland bisher keine FSK-Altersfreigabe bekommt und deshalb nicht gezeigt werden darf, für Markus Fahlefeld ein Politikum.
Die heile Welt der Filmschaffenden bei ARD und ZDF. Bei den Filmförderungen der Länder und des Bundes sieht ja so aus, dass Migranten unter dem Rassismus der Mehrheitsgesellschaft übel leiden, dann stirbt irgendjemand im Film und am Ende ist der Mörder ein kartoffeldeutscher Unternehmer, der ein geheimes Leben als Nazi führt. Filme, die diese heile Welt aus Lüge und Selbstverachtung in Frage stellen, haben praktisch keine Chance auf Finanzierung, Förderung und Ausstrahlung. Citizen Vigilante, ins Deutsche am besten übersetzt mit Der Bürgerrächer, des deutschen Filmproduzenten und Regisseurs Uwe Boll, ist ein solcher Film, der nicht ins antirassistische und demokratiefördernde Buntheitsmuster passt. Die Hauptfigur, gespielt vom US-Schauspieler Armie Hammer, ist nach einem Gewaltverbrechen an einem nahen Familienmitglied frustriert über den Mangel an Recht und Ordnung und beginnt in Selbstjustiz, die Verantwortlichen zu verfolgen und zu bestrafen. Das sind die Verbrecher selbst, die aus dem migrantischen Milieu stammen, wie auch korrupte Beamte und Richter. Ein Mann sieht rot im Jahr 2025. In den USA ist der Film ohne Beanstandung für ein Publikum ab 16 Jahren vor wenigen Tagen in die Kinos gekommen. In Deutschland wird es nicht passieren, denn die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, hat dem Film das nur äußerst selten vergebene Unprädikat KK vergeben, was keine Kennzeichnung bedeutet. In der Regel werden Filme, die ein junges Publikum verstören könnten, mit KJ, also keine Jugendfreigabe versehen, was dann zumindest Erwachsenen die Möglichkeit einräumt, den Film anzuschauen oder zu erwerben. Gibt die FSK keine Kennzeichnung, ist der Film zwar nicht verboten, aber er darf, überspitzt formuliert, nur in Pornokinos laufen. Kein Streamingdienst wird ihn ausstrahlen, kein DVD-Produzent ihn pressen und weder bei Saturn noch in Müllermärkten werden derartige Filme verkauft werden. Der vorgebliche Jugendschutz ist ein so hohes Gut in Deutschland, dass man lieber Transvestiten vor Kindergartenkindern einen Striptease vorführen lässt, als brutale Filme in die Hände von Erwachsenen zu legen. Ist Citizen Vigilante ein brutaler Film? Davon ist auszugehen, auch wenn bisher nur Filmschnipsel aus dem Internet bekannt sind. Aber denkt man an die Filmreihe John Wick mit Keanu Reeves, die eine FSK-Einstufung ab 18 Jahren erhielt und bei der im vierten Teil 280 Menschen getötet werden, was fast 2 Menschen pro Minute Film ausmacht, dann dürfte sich die Brutalität bei Citizen Vigilante in Grenzen halten. Das Problem ist also weniger die Brutalität als das Thema des Films. Migrantische Gewalt und eine verzweifelte Bevölkerung, die das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren hat. Und das darf im besten Deutschland aller Zeiten eben nicht filmisch thematisiert werden. Da eine Zensur, wie es im Grundgesetz heißt, nicht stattfindet und es auch höchst plump für eine sogenannte liberale Demokratie wäre, wenn der Staat zu zensieren beginne, hat man diese Aufgabe an die FSK outgesourced. Denn die FSK ist keine staatliche Einrichtung, sondern eine dieser typisch deutschen Hybrideinrichtungen, in der sich die Filmwirtschaft, die religiösen Vertreter und die staatlichen Stellen zusammenfinden und rund 250 ehrenamtliche Prüfer aus Pädagogik, Psychologie, Medienwissenschaft, Jugendhilfe, Kirche, Sozialarbeit und so weiter die Filme bewerten. Waren es in den 1950er und 1960er Jahren vor allem die Kirchen, die bei Filmzensur eine entscheidende Rolle spielten, so ist es heute die sogenannte liberale, demokratiesäkularisierte Zivilgesellschaft, zu deren Prüfstelle die FSK mutiert ist. Aber weder das Indexieren von Ein Mann sieht Rot mit Charles Bronson von 1974 noch das Monty Pythonsche Leben des Brian von 1979 haben dem Erfolg, ja dem Kultcharakter der Filme, einen Abbruch getan. Im Gegenteil, sie waren Voraussetzungen für die Berühmtheit der Filme, denn nur so wurden sie Symbole einer verknöcherten, um Ordnung und Prüderie bemühten Welt, die im Untergang begriffen war. Ähnlich dürfte es sich jetzt auch mit Citizen Vigilante verhalten. Der Film erhält von jenen das vernichtende Urteil, die sich vielleicht nicht mehr puritanisch prüde vorkommen, die sich jedoch durch eine verbiesterte Demokratieangst auszeichnen. Und jeder, der ahnt, dass auch deren Welt im Untergang begriffen ist, wird ein Interesse an Citizen Vigilante entwickeln. Und das ist auch gut so.
Sie hörten einen Kommentar von Markus Wahlefeld. Kontrafunk aktuell und wir wenden uns einem Tatort zu. ein Hofladen im schweizerischen Wenigen. Die Tat, während nirgends Verkaufspersonal oder andere Kunden zu sehen sind, räumen eine blonde Frau und ein dunkelhaariger Mann kurzerhand etliche Lebensmittelregale leer. Immer noch mehr Ware rutscht in die Beutel, sogar große Eierpackungen. Gegenwert 316 Franken. Wir wissen das, weil eine Überwachungskamera den Diebstahl aufzeichnet, der Mitschnitt bei dem Schweizer Komiker Zeki landet und der das Video auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Weil die Gesichter der Diebe klar zu erkennen sind, bekommt Zeki Ärger mit dem Datenschutz und gleichzeitig Unterstützung von Lukas Reimann. Er ist Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei. Guten Tag, Herr Reimann.
Guten Tag, Frau Hasselmann.
Herr Reimann, wo beginnt das Problem für Zeki?
Ja, das Problem beginnt darin, dass es zahlreiche Datenschutzrechte, Persönlichkeitsschutzrechte gibt, die dann unter Strafe stellen, dass er ein Verbrechen aufklären will oder dass er helfen will, eine Straftat aufzuklären. Also man schützt dann letztendlich fast die Täter besser, als man die Opfer schützt oder die Opfer, die helfen möchten, ein Verbrechen aufzuklären, die stehen dann plötzlich unter Strafe und die Täter, die man finden möchte, werden geschützt und deshalb braucht es da dringend eine Verbesserung bei den rechtlichen Grundlagen.
Ist das Problem, dass die Personen, die auf diesem Video zu sehen sind und die ganz offenkundig Diebstahl betreiben, dass die klar zu erkennen sind? Also wäre es etwas anderes, wenn diese Gesichter zum Beispiel verpixelt wären?
Genau, also wenn die Bilder verpixelt wären, dann wäre es wahrscheinlich kein Problem. Dann gäbe es sicher auch keine Probleme mit dem Datenschutz- oder Persönlichkeitsschutzrecht. Aber das hilft natürlich gar nichts, wenn es darum geht, eine Straftat aufzuklären. Wenn diese Diebe bekannt wären, dann würde man ja nicht die Videos online stellen und nach ihnen fahnden. Aber genau das möchte man ja und das ist das Ziel. Und deshalb bringt natürlich die Publikation von verpixelten Videos oder Bildern auch nicht viel.
Hat denn der Zeki quasi eine Anzeige bekommen oder woran hat er gemerkt, dass er an Schwierigkeiten steckt?
Also die Polizei hat ihn dann umgehend aufgefordert, er soll das Video löschen. Also das Video von ihm wurde hunderte Male geteilt von seinen Followern und die Polizei hat dann sogar den Aufruf gemacht, wer dieses Video teile, mache sich ebenfalls strafbar und dürfe das nicht teilen. Also die Polizei hat dann quasi aufgerufen, man soll auf keinen Fall dieses Video teilen, was schon eine ziemlich paradoxe Situation ist.
Welche Folgen kann denn in der Schweiz überhaupt, jetzt mal ganz generell gesprochen, eine eigenmächtige Veröffentlichung von solchen Fahndungsbildern mutmaßlicher Straftäter haben? Also nehmen wir mal die klassische polizeiliche Ermittlungsarbeit. Wird die dadurch gestört? Man würde ja erst mal denken, ihr wird geholfen.
Ja, also ich sehe das auch so, dass der Polizei dadurch geholfen wird und nicht, dass die Polizei dadurch gestört wird. Natürlich, wenn eine Straftat schon aufgeklärt ist, dann macht es wenig Sinn und dann will ich da auch nicht das quasi legalisieren, dass man es dann im Nachhinein noch online stellt. Aber wenn die Straftat noch nicht aufgeklärt ist und nach den Tätern gefahndet wird, dann hilft es ja, wenn diese Videos online gehen. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kamera in Ihrem Haus und bei Ihnen bricht jemand ein. Sie haben ein Bild des Täters auf Ihrem Video und Sie dürfen das nicht publizieren. Und wenn Sie es publizieren, verletzen Sie noch Persönlichkeitsrechte. Also das finde ich wirklich eine absurde Gesetzgebung heute. Die Aufnahmen, die sollen rechtmäßig erstellt werden. Es soll bei der Videoüberwachung deutlich darauf hingewiesen werden, dass es eine Videoüberwachung gibt. Es soll ein Fahndungsinteresse geben. Die Veröffentlichung soll auch verhältnismäßig sein, aber dann sollte sie legal und ohne rechtliche Konsequenzen möglich sein. Und das ist heute leider nicht der Fall.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach verhältnismäßig?
Also die Veröffentlichung ist dann verhältnismäßig, wenn ein Interesse besteht an einer Aufklärung einer Straftat, wenn ein konkretes Fahndungsinteresse besteht und wahrscheinlich auch, wenn keine milderen Mittel zur Identifikation der gesuchten Person zur Verfügung stehen. Also wenn Sie den Täter schon kennen, wenn das Ihr Nachbar ist, dann macht es wenig Sinn, dass Sie das noch publizieren. Dann schaden Sie ihm einfach. Aber wenn Sie den Täter nicht kennen, dann ist es enorm wichtig und vielleicht auch entscheidend für die Aufklärung einer Straftat, dass Sie dieses Video publizieren können und dass ein Fahndungsaufruf gemacht werden kann.
Kritiker sprechen ja von Videopranger, der Menschen zur allgemeinen Begutachtung freigibt, auch wenn ihnen die vermeintlich aufgezeichnete Straftat noch nicht gerichtsfest nachgewiesen worden ist. Die Aufnahmen von Autodashcams werden nur für die Aufklärung von schweren Straftaten in der Schweiz jedenfalls zugelassen. So hat es kürzlich das Schweizerische Bundesgericht entschieden. Da würde man denken, ja, so ein Eierdiebstahl reicht wahrscheinlich nicht. Da ist die Fallhöhe nicht hoch genug. Ein Tankstellenüberfall mit gezogenen eingeschlagener Schuss oder Stichwaffe vielleicht schon eher? Wo würden da in der Praxis im Moment eigentlich die Grenzen verlaufen?
Also ich verstehe die Kritik sehr gut und ich will auf keinen Fall einen totalen Überwachungsstaat. Ich will nicht wie in China in jeder Straßenecke eine Kamera und das wird alles verfolgt und mit Computerdaten ausgewertet. Also das ist auch für mich eine Horrorvorstellung. Mir geht es wirklich nur um ganz konkrete Fälle. Wenn Sie einen Hofladen haben, Sie betreiben den und da wird jede Woche etwas gestohlen, dann stellen Sie irgendwann eine Kamera hinein und das nützt ja dann nur dann etwas, wenn Sie diese Aufnahmen dann auch verwenden können, wenn eine konkrete Straftat passiert. Aber ich will überhaupt nicht, dass da in jeder Ecke einfach jeder ahnungslose Bürger gefilmt wird, sondern es soll darauf hingewiesen werden, hier bei uns im Laden wird die Videoüberwachung gemacht. Und wenn dann eine Straftat passiert, dann sollen die Videos auch verwendet werden können. Sonst bringt es ja nichts. Aber ich will überhaupt nicht, dass da einfach jeder zu jedem Zeitpunkt gefilmt wird und das dann auch verwendet wird.
Herr Reimer, man kann ja manchmal gar nicht so verrückt denken, wie die Praxis sich darstellt. Deshalb meine Frage, die mag etwas naiv klingen und weit hergeholt, vielleicht ist es aber gar nicht. Also wenn wir in die Schweiz schauen und Sie sagen gerade, das Verwenden solcher Videos, also ganz klarer Aufnahmen einer Überwachungskamera in diesem Fall oder einer Dashcam, dann ist dieses Material veröffentlicht worden, sozusagen privat, auch unverpixelt und so weiter, aber geht dann weiter an die Polizei, sagt die dann eventuell, tja, schade, jetzt sind uns die Hände gebunden, weil so hätten sie das nicht veröffentlichen dürfen. Gibt es sowas auch, dass die Polizei dann sagt, ab jetzt sind wir nicht mehr frei in unserer Ermittlung, beziehungsweise alles, was jetzt noch an Beweisen kommt, das schlagen uns die Gerichte sowieso aus der Hand, ist dann nicht mehr zu verwerten? Gibt es so etwas?
Auch das ist ein sehr großes Problem in der aktuellen Gesetzgebung und es gibt tatsächlich ziemlich krasse Fälle von Straftaten, wo dann jemand während der Straftat gefilmt worden ist. Es gab auch diese Fälle, die Sie schon erwähnt haben, bei den Autofahrten mit diesen Dashcams, wo es doch zu gröberen Verletzungen kam des Strafrechts und letztendlich hat das Gericht dann gesagt, ja nein, die Videoaufnahme ist nicht korrekt. Also ich finde, auch hier müssten wir gesetzliche Anpassungen schaffen, weil also zu einer modernen Verbrechensaufklärung und zu einem modernen Strafrecht, da sollte man halt auch den technischen Entwicklungen Rechnung tragen und den Opfern geeignete Instrumente zur Verfügung stellen, um Straftaten rascher aufzuklären und Täter schneller zu identifizieren. Weil ich finde, letztendlich im Rechtsstaat, da steht ja die Sicherheit der Bevölkerung schon ganz oben.
Technische Entwicklung ist das nächste Stichwort, das Sie mir gerade geben, Herr Reimann. Wie wollen Sie die Echtheit solcher Aufnahmen, solcher Bilder garantieren in Zeiten von künstlicher Intelligenz zumal?
Ja, da sind wir schon wieder bei einem neuen politischen Schwerpunkt. Und wir hatten gerade in dieser parlamentarischen Session, die jetzt letzte Woche zu Ende gegangen ist, mehrere parlamentarische Vorstöße behandelt, wo es um Deepfakes ging, um die Bekämpfung von solchen Fälschungen von Videos. Und natürlich, das darf dann auch nicht sein. Und das soll auch strafbar bleiben, wenn jemand eine Fälschung ins Internet stellt und jemanden anschwärzen will. Also da geht es mir überhaupt nicht darum, dass ich das legalisieren möchte oder so. Mir geht es wirklich nur um die Fälle, wo jemand zu Schaden gekommen ist, wo eine Straftat passiert ist und das Opfer dann den Täter finden möchte und ja, um ihn zu finden, dann auch das Video veröffentlicht.
Wenn wir zurückkommen zu dem gefilmten Hofladendiebstahl in Winningen, hat sich denn der Komiker Seki oder vielleicht sogar die Eigentümer dieses Hofladens, die ja die Videokamera installiert hatten und das Material sicherlich weitergegeben haben, haben die irgendwie mit der Veröffentlichung der unbearbeiteten, also nicht zensierten oder verpixelten Überwachungskameraaufnahmen sich strafbar gemacht oder sind sie zivilrechtlich angreifbar, weil die mutmaßlichen dort zu sehenden Täter sagen, jetzt gehen wir mal in den Bereich Schadensersatz oder sowas in der Art?
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber rein rechtlich ist es so, dass wahrscheinlich sich die Täter nicht melden, solange sie nicht gefasst sind. Aber wenn sie gefasst würden, das hoffen wir ja alle, dann hätten sie bei der heutigen Rechtslage die Möglichkeit, Strafklage einzureichen gegen die Betreiber des Hofladens. Wahrscheinlich könnten sie sogar klagen gegen den Komiker Zeki und einen Teil des Gewinnes, den er herausholt mit der Veröffentlichung dieses Videos für sich herausverlangen. Also sie könnten dann wahrscheinlich letztendlich mehr herausholen, als ihnen droht. Wegen einem Diebstahl droht er ja wahrscheinlich nur eine Buße und nichts mehr. Und sie könnten wahrscheinlich bei der heutigen Rechtslage mehr herausholen, wenn sie gefasst würden, als ihnen als Strafe droht. Und das finde ich eine unhaltbare Situation. Und genau deshalb habe ich auch diesen Vorstoß im Parlament eingereicht, um diese gesetzlichen Grundlagen zu ändern.
Haben Sie dann da schon mit Kombattanten oder ist das ein Thema, von dem Sie denken, naja, das verschwindet wahrscheinlich dann doch irgendwie auch im Sommerloch?
Ja, also bei Vorstößen im Parlament in der Schweiz geht es meistens etwa ein Jahr und ich habe jetzt noch ein Jahr Zeit, um 100 Parlamentarier, also die Hälfte des Parlaments zu überzeugen, um dem zuzustimmen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der gesunde Menschenverstand hier klar sagt, dass das aktuelle Gesetz ja absurd ist und mehr die Täter schützt als die Opfer und dass wir hier Handlungsbedarf haben, um ja auch den technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen im Strafrecht. Und darum habe ich die Hoffnung, dass hier eine Mehrheit auch aus den Mitteparteien von den Liberalen helfen wird, diesem Vorschlag Durchbruch zu verhelfen.
SVP-Nationalrat Lukas Reimann fordert nach einem dreisten Beutezug in einem schweizerischen Hofladen, dass Bild- und Videoaufnahmen von mutmaßlichen Straftätern veröffentlicht werden dürfen, wenn dies der Fahndung bzw. Aufklärung von Straftaten dient. Und wir reden über Aufnahmen mit unverpixelten, klar erkennbaren Gesichtern. Herr Reimann, vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank, Frau Hossenmann.
Das war die Kontrafunk aktuell Ausgabe von Mittwoch, dem 24. Juni 2026. Empfehlen möchte ich Ihnen nun noch das Österreich-Magazin. Darin berichtet Migrationsexperte Evgeny Dönmez über die hohe Zahl nicht bestandener Integrationsprüfungen und über die Probleme bei Sprachkursen. Der ehemalige Grünen-Politiker Chris Weber erklärt, warum Innsbruck und Tirol immer mehr zu Orten von Kriminalität, Chaos und linker Wokeness werden. Polizeigewerkschafterin Irene Eisenhut wiederum berichtet unter anderem über Polizeibeamte, die der Staat vor Gericht im Stich lässt. Das und mehr im Österreich-Magazin, jeweils nach den Nachrichten um 10 und 22 Uhr. Und wie alle unsere Angebote, jederzeit über die Kontrafunk-App zu hören. Mein Name ist Silke Hasselmann, Ihnen noch einen guten Tag und empfehlen Sie uns gern weiter.